13 Stück Torte essen. Eine echte Herausforderung. Vermutlich würde das hier kaum ein Anwesender oder Anwesende packen. Das hört sich nach einem Wettessen zwischen zwei übermütigen Jungs an. Ich habe mir diesen Abschnitt markiert. Nicht so oft, dass ich in Bücher was reinschreibe, aber das habe ich mal angekreuzt. Und es war kein geringerer als der ehemalige EC-Bundespfarrer Arno Pagel, der das geschafft hat. Und der spätere EC-Weltbundpräsident. Und das macht ihn mir sehr sympathisch. Eigentlich sogar sehr sympathisch. Ich habe ihn als schlanken, großgewachsenen, seriöseren, älteren Herrn in Erinnerung. Nein, die 13 Stück Torte habe ich ihm nicht angesehen, ganz im Gegensatz zu mir. Vielleicht waren es auch keine 13 Stück Schwarzwälder Kirschtorte. Aber schon damals, 1937, war das eine gewaltige Leistung. Er war damals Vikar und damals gab es wohl öfters Haustaufen und er war als Vikar mit dabei und war relativ unbeteiligt, eben bis auf diese 13 Stück Torten. 23-jährig, ein Pfarrkollege, der das Schauspiel miterlebt hat, hat ihn nachher darauf angesprochen und gemeint, naja, ob er es denn ein bisschen übertrieben hätte. Und das Ganze würde ja doch seinem Körper kräftig zusetzen. Dann ist er demonstrativ über den Gartenzaun gesprungen und hat ihm bewiesen, wie fit er nach 13 Stück Torte immer noch ist. Schließlich musste der ältere Kollege kleinlaut eingestehen, als ich jung war, habe ich es wohl ähnlich gemacht. Eine kurze Episode, die die Natürlichkeit von Arno Pagel aufleuchten lässt und uns davor bewahrt, ihn als unerreichbaren Superchristen darzustellen, der mit unserem Leben nichts mehr zu tun hat. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch heute Mittag einfach mal wieder so in eine Lebensgeschichte mit hinein, wobei es wird eigentlich keine Lebensgeschichte. Es werden so ein paar Blitzlichter, so ganz unter diesem Aspekt Impuls. Gemeinschaftsstunde. Ich möchte verschiedene Impulse aufleuchten lassen aus seinen vielen Begegnungen, aus seinem Erleben. Und ich gehe davon aus, dass der eine oder andere ihn auch noch persönlich gekannt hat. Einige nicken noch heftig mit dem Kopf. Ich habe heute noch einmal festgestellt, 1946 war wohl ein erstes Treffen der EC-Jugendarbeiten aus dem Schwäbischen in Silmingen. Hab mir überlegt, ob da noch jemand dabei war oder schon dabei war. Also, 1946 Silmingen, ja. Er hat ja schon auch einen intensiven Bezug hier nach Süddeutschland gehabt. Gar keine Frage zu den EC-Jugendarbeiten. 1914 geboren in Leverkusen. Sein Vater war Schmied und hat bei den Bayerwerken gearbeitet. Die Pagels waren eigentlich Flüchtlinge aus dem Osten. Und damals hat Bayer gerufen, wir brauchen Leute. Und so sind die Pagels da nach Leverkusen gekommen. Er hat das Gymnasium besucht, damals von Arbeitersohn sehr ungewöhnlich, denn das hat Geld gekostet. Das hat er eigentlich nur seinem Lehrer zu verdanken, der Druck gemacht hat den Eltern. Sonst wäre da überhaupt nichts gegangen, dass er da das Abi und dann anschließend auch Theologie studieren konnte. So weit, so viel zu seinen biografischen Daten. Und jetzt zu diesen Impulsen aus seinen unterschiedlichen Büchern, die ich so im Laufe der Jahre mir gesammelt habe und dann immer auch wieder gelesen. Marburg, Theologiestudium. Es kam immer wieder vor, dass Vorlesungen unterbrochen, abgebrochen, ausgefallen sind, keine Ahnung. Aber an eine Unterbrechung, ja an einen Abbruch einer Vorlesung, da kann er sich sehr wohl erinnern. Es war wohl ein alter Theologe, Professor Bornhäuser, der ihnen versucht hat, Neues Testament nahezubringen. Ein Kenner Israels, ein feiner, gläubiger Mann. Und sie waren gerade dabei, die Leidens-Passionsgeschichte miteinander zu betrachten. Die Studenten saßen da und Professor Bornhäuser nahm sie mit hinein, beschrieb ihnen die Situation, legte das Handeln aus und plötzlich stockte seine Stimme. Und dann fing er an zu weinen. Versuchte weiter zu sprechen, aber er konnte nicht. Er konnte seine Tränen nicht zurückhalten. Er musste die Vorlesung abbrechen und ging still hinaus. Die meisten der Kommilitonen, die dabei saßen, die spürten, wie ergriffen er war von dem, was er jetzt selber erlebt hat, wie ihn das gepackt hat. Das Leben, das Leiden, die Passion Christi auf Golgatha. So tief ergriffen, dass er die Vorlesung abbrechen musste. Sie sind auch still und betroffen hinausgegangen. Impuls packt uns noch das Handeln Gottes. Werden wir selber noch so tief berührt von dem, was Jesus für uns tat? Und dabei geht es nicht um Tränen, aber da geht es um dieses persönlich. Ein Professor, ein Theologieprofessor, zu dessen Handwerk es ja gehört, wird selber so aufgewühlt, was Jesus getan hat. Erlebnisse 1944. Er war Soldat. Aufgrund von Krankheiten kam er nicht an die Ostfront, musste auch nicht nach Afrika oder in den Norden, er blieb in Deutschland. Trotzdem war damals 1944 nicht immer einfach, von A nach B zu kommen. Und er bekam überraschend Urlaub. Sein Vorgesetzter sagte, du kannst jetzt kurz vor Weihnachten noch einmal nach Hause fahren. Die Freude war natürlich groß. Raus hier aus dem militärischen Drill, aus den ganzen Bedrohungen und Gefahren und vielleicht irgendwo Schutz und Geborgenheit finden. Er konnte seine Familie nicht mehr benachrichtigen. Er wusste, seine Frau, die er vor ein paar Jahren erst geheiratet hatte, 1941, war gerade bei ihren Eltern. Und dann fuhr er mit der Bahn, so gut es eben ging, mit der Bedrohung durch Fliegerangriffe, mit allen Hindernissen, die zu überwinden waren. Und dann kam er. Mitten in der Nacht am Bahnhof an, aber nicht am Zielbahnhof. Der war an dieser Nacht nicht mehr zu erreichen. 12 Kilometer war es noch bis zu den Schwiegereltern. Und jetzt war die Frage, sitzt er in der Kälte und wartet, bis vielleicht am nächsten Morgen irgendeine Verbindung besteht? Da beschloss er, nein, hier sitzen, das will ich nicht, dann laufe ich nach Hause. Und in diesem Laufen, da wird ihm so die ganze Adventssituation bewusst. Ankunft. Jetzt war er noch draußen. Er wusste, wenn er aber durchhält, in 3 Stunden, dann würde das warme Haus der Schwiegereltern warten. Jetzt war es eisig, unangenehm. Dann aber würde er drinnen sein. Und dieses Geschehen stellte sich ihm vor die Augen. Er kam ans Haus der Schwiegereltern, die ahnten nichts, nahmen einen Stein, warfen hoch ans Fenster, keine Reaktion, nahmen einen größeren Stein, dann ging oben das Fenster auf. Wer ist denn da? Brüllte jemand runter. Ein Urlauber bittet um Einlass. Wer ist der Urlauber? Dann ging das Fenster wieder zu. Und ein paar Momente später kommt jemand runter, die Tür geht auf. Und was für eine Freude, was für eine Umarmung. Und dann wird er reingezogen, drinnen. Und er beschreibt es. Bin ich drinnen oder draußen? Ich darf eintreten in die Liebe Gottes, aus der Kälte um mich herum hinein in die Wärme. Advent, ankommen, vielleicht ein Impuls für die nächsten Wochen. Ankommen in der Liebe Gottes. Erstaunlich wenig schreibt er über die schlimme Zeit im Zweiten Weltkrieg. Was er aber schreibt und beschreibt, das sind Erlebnisse danach. 1947 fährt er nach Berlin. 1946 im Januar, also kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges, wird er zum EC-Bundespfarrer berufen. Und dann ist er also unterwegs in Berlin. Berlin 47 war arm, zumindest für die meisten. Und da, bei dem Gastgeber, wo er lebte, war es besonders arm. Es gab Trockenbrot und Tomaten. Und nicht nur ein Tag. Und er mochte keine Tomaten bis dahin. Am Ende dieser Zeit in Berlin hat er Tomaten gerne gegessen. Aber es gab wohl nichts anderes. Es war Jugendevangelisation in Charlottenburg. Und die Spannung war auf allen, die vorbereitet haben. Was passiert jetzt da? Kommen junge Menschen jetzt so frisch nach dem Zweiten Weltkrieg, nach all dem Erleben? Lassen Sie sich einladen. Und die Unsicherheit war zu greifen. Spannung. Dann sind sie hingekommen. Der Saal war gut gefüllt. Und nicht nur einen Abend. Auch die nächsten Abende. Aber eine Sache machte ihnen immer zu schaffen. Die Russen waren die Herren über den Strom. Und wenn die nicht wollten, dann brannte in Berlin kein Licht. Und immer war die Angst da, was machen wir, wenn Licht ausgeht? Und tatsächlich an einem Abend, mitten in der Veranstaltung, geht das Licht aus. Und da war gespannte Stille. Und plötzlich fängt einer an, ein Liedvers anzustimmen. In der Welt ist dunkel, leuchten müssen wir, du in deiner Ecke, ich in meiner hier. Und dann löste sich die Spannung. Entschuldigung. Und noch etwas hat diese Jugendevangelisation ausgezeichnet. Er hatte ein Thema gewählt, IKV. Alle rätselten, was das heißen könnte. Einer sagte, ich krepiere hier, der nahm es sehr negativ. Er hatte was ganz anderes im Visier. Im Kreuz vereint war sein Thema. Oder andere sagten, ich kapituliere vollkommen. Und das war etwas. Kapitulation, das verstanden die jungen Menschen damals. Das stand vor ihren Augen. Ich kapituliere vollkommen. Und so beschreibt der, und einige dieser jungen Leute sind kapituliert. Und dann kam es zum Abschied am Bahnhof. Und manchmal finde ich das hilfreich nachzudenken. Und dann reiste also Arno Pagel wieder Richtung Kassel ab. Und dann war der ganze Bahnhof überfüllt mit jungen EZlern, jungen Christen aus Berlin. Und sie sangen eine Stunde lang Stern, auf den ich schaue. Welch ein Freund ist unser Jesus? Bahnhofsmission. Wir müssen uns ja das immer wieder sagen lassen. Die Geschichte zeigt, dass wir aus der Geschichte nichts lernen. Und ich meine, wir sollten immer wieder in die Geschichte schauen, damit wir verstehen, wo wir herkommen. Ich halte Arno Pagel für einen meiner geistlichen Großväter. Er hat die Leute geistlich geprägt, die mich geführt haben. Und wenn man so etwas erlebt hat, am Bahnhof bei der Verabschiedung oder jene andere Begegnung, kennen Sie mich noch? Spricht Ihnen ein junger Mann an. Ich bin der Junge vom Schutthaufen. Und sofort steht wieder jene Situation ihm vor Augen. Ja klar, dieser Schutthaufen, dieses Gespräch, das hat ihn immer wieder beschäftigt. Was ist wohl aus diesem jungen Kerl geworden? Und jetzt stand er vor ihm und stellte sich vor und sagte, ich bin der Junge vom Schutthaufen. Was hat das mit dem Schutthaufen zu tun? Es war Zeltmission, irgendwo in Süddeutschland. Die Zelttage waren vorbei und ich kann mir das so richtig lebhaft vorstellen, weil ich das 15 Mal so erlebt habe. Wie das war am letzten Abend, meist Montagabends war das so, dann war Zeltabbau, dann war Halligalli, dann war riesiges Durcheinander. Wir versuchten von allen Seiten und so schnell als möglich abzubauen und dann das Zelt zu verladen. Und Arno Pagel stand wohl etwas abseits und schaute zu, wie die fleißigen Mitarbeiter das Zelt runterholten. Und dann kommt dieser damals 17-jährige junge Mann, kann ich mit Ihnen sprechen? Arno Pagel, klar, können wir machen, aber hier ist zu laut. Wir müssen ein paar Schritte von hier weggehen. Hier haben wir keine Ruhe. Und dann sind sie zur Seite gegangen und haben einen Platz gefunden, wo sie ungestört sprechen konnten. Und dann fiel es dem Arno Pagel auf. Sie standen direkt neben einem Schutthaufen aus dem Zweiten Weltkrieg. Und dieses Gespräch mit diesem jungen Mann war ein Schutthaufengespräch. Es ging aber nicht um diesen Schutthaufen, der da aufgetürmt war. Es ging um jenen Schutthaufen in seinem Herzen. Als 17-Jähriger. Und dieser Schutthaufen wurde zum Symbol. Letzte Woche war KV-Freizeit. Die Harthäuser haben eine super Sache gemacht. Die haben den Innenhof von Rothenfels super bespielt und da ging wirklich die Post ab. Fantastisch, könnt ihr Ihnen nochmal sagen. Aber darf ich auch so ehrlich sein, ich hätte mir so ein Schutthaufengespräch gewünscht. Während der Freizeit. Wann gibt es noch dieses Schutthaufengespräche bei uns? Das ist die spannende Frage. Bei allem Spaß, bei aller Freude, bei allem, was wir anstellen können, großartig. Aber wisst ihr, wann kommt es noch dazu, dass ein junger Mensch oder auch ein älterer Mensch kapituliert, sein Leben Jesus zur Verfügung stellt und seinen Schutt ablädt? Das bewegt mich auch im Blick auf meine Freiwilligen. Kann ich Ihnen das Evangelium so sagen, dass Sie es noch verstehen? Wie mit Worten der Kapitulation. Damals war das klar.